Und Paulus weiß, dass er diese Männer, diese Leiter im Reich Gottes nicht wiedersehen wird. Und er gibt ihnen jetzt seine letzten Anweisungen und seine letzten Einsichten in den Dienst. Vers 17 von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Wir haben letzte Woche gesagt, dass wir alle im Dienst sind. Wir alle sind im vollzeitlichen Dienst für den Herrn. In unserer Familie, wie wir einander dienen, in der Arbeit. Die Bibel sagt, alles, was ihr tut, tut es dem Herrn. Natürlich dienen wir auch einander im Leib Christi. Wir sind alle im Dienst und so können wir alle viel lernen von diesen letzten Einsichten, die der Paulus uns gibt, was den Dienst betrifft. In den Versen 18 bis 27 werden wir sehen das Vorbild von Paulus. Und dann in den Versen 28 bis 35 werden wir sehen die Anweisungen, die Paulus den Ältesten gibt. Wir werden heute nur den ersten Teil durchnehmen. Ich wollte ursprünglich das ganze Kapitel machen, aber es ist einfach zu viel drin. Sehr reiches Kapitel, sehr wichtig für uns als Diener des Herrn. Er rief die Ältesten der Gemeinde zu sich herüber. Das Wort Älteste auf Griechisch Presbyteros ist dasselbe wie der Aufseher, Griechisch Episkopos, was wir im Vers 28 unten sehen. Das war wirklich dasselbe Amt im Neuen Testament. Die Bezeichnung Ältester bezieht sich mehr auf die Reife im Herrn, die ein Leiter haben sollte, und das Wort Aufseher beschreibt mehr den Dienst, die Herde Gottes zu übersehen, zu leiten, sich um sie zu kümmern. Wie wird jemand ein Ältester oder ein Aufseher? Oder wie erkenne ich meine Berufung, dass ich berufen bin? Das erste ist, du wirst selber einen Ruf spüren. 1. Timotheus 3,1 schreibt Paulus, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Also der Ruf des Herrn, das Verlangen auf dem Herzen. Das zweite sehen wir im Vers 28, wo er sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat. Das heißt, auch der Heilige Geist weist auf einen Mann hin, den er erwählt hat, diese Leitungsfunktion, dieses Pastorenamt, dieses Hirtenamt auszuüben. Entweder durch Prophetie oder ich denke auch durch die Frucht des Geistes. Es wird jemand sein, der Gott liebt und der die Schafe liebt, der die Menschen liebt. Im 1. Timotheusbrief und im Titusbrief sehen wir die Qualifikationen für einen Ältesten oder für einen Aufseher. Dritter Punkt wäre auch die Schafe erkennen ihn an. In Johannes 10 spricht Jesus darüber, sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, auch die Schafe werden diesen Mann nachfolgen können und empfangen können von ihm. Und dann der vierte Punkt wäre, in Titus 1,5 schreibt Paulus, ich ließ dich in Kreta zurück, um in jeder Stadt Älteste anzustellen, wie ich dir geboten habe. Das heißt, auch die Leiterschaft erkennt den Ruf auf dem Leben eines Mannes und setzt ihn ein in dieses Amt. Das ist übrigens das einzige Amt, wo Gott gewählt hat, es Männern vorzuenthalten. Frauen. Im Titus 1,5. Frauen können alle anderen Dienste in der Gemeinde ausüben. Wir haben gesehen Priscilla und Aquila, wie sie gedient hat an der Seite ihres Herrn. Paulus schreibt davon, dass Frauen prophezeien können in der Gemeinde. Ich glaube, dass Frauen lernen können in dem Sinn, dass sie weitererzählen, was der Herr zu ihrem Herzen gesprochen hat. Durch sein Wort. Und so, ich glaube, viele oder manche Leute begrenzen wirklich Frauen in ihrem Dienst in der Gemeinde. Das Einzige, was Gott Männern vorenthalten hat, ist dieses Lehramt in der Gemeinde, dieses Pastorenamt. aber wir sind alle Diener des Herrn und wir alle können dem Herrn dienen. Vers 18, jetzt sehen wir das Vorbild des Paulus. Er sagt, als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente, mit aller Demut und unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellung der Juden widerfuhren. Wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, da ich sowohl Juden als Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Und nun, siehe, gebunden im Geist, gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Paulus sagt im Vers 18, vom ersten Tag an bin ich so gewesen. Und wir alle wissen, wie wichtig es ist, der erste Eindruck. Bei einem Bewerbungsgespräch, Andreas, wenn wir neu zu einer Gruppe treffen, neue Menschen kennenlernen, wie wichtig der erste Eindruck ist. Und wirklich, wir haben nur eine Chance. Es gibt nur ein erstes Mal eine Chance, einen ersten Eindruck zu machen auf Menschen. Und deshalb oute dich als einen Jesus-Freak vom ersten Tag an. Du hast keinen Zweifel dran. Trag deine Bibel mit, hab ein T-Shirt mit dem Bibelvers, bet vor dem Essen. Du hast keinen Zweifel dran, wo du stehst. Das macht es einfacher. Ich kann mich erinnern, als ich mich bekehrt habe, ich war in der Schule und ich war schon 4 Jahre in der Klasse und ich habe schon mein Image gehabt. Ne? Die Leute haben mich schon gekannt. Und ich war nicht so stark im Herrn oder war nicht so offen über meinen Glauben, wie ich hätte sein können. Es war Menschenfurcht, ganz, ganz offen gesagt. Aber es ist oft schwierig, wenn die Leute schon das Vorleben kennen und man sonst ein gewisses Image aufgebaut hat, dann das zu ändern. Oder es ist schwieriger oft dann, wenn echt radikal für den Herrn zu sein. Als ich dann auf die Uni gegangen bin, habe ich mir vorgenommen, nee, vom ersten Tag an. Ich bin der Verrückte, der Jesus liebt, der Jesus nachfolgt. Und es war einfacher. Wenn wir wo neu anfangen, haben wir keine Altlasten. Wenn wir vom ersten Tag an als die Christen dastehen. Und es gibt dann Gelegenheiten, Zeugnis zu geben. Es bewahrt uns auch vor Versuchungen. Wir werden oft gar nicht zu irgendwelchen Treffen oder irgendwelchen Dingen eingeladen, wo wir besser nicht sein sollten. Wenn wir da offen sind und jeder weiß, hey, ich bin der Freak. Und wir werden auch merken, dass Menschen zu uns kommen, wenn sie Probleme haben. Das ist lustig, oft machen sich die Menschen lustig über uns und über unseren Glauben. Aber dann, wenn sie Probleme haben, kommen sie oft zu uns. Weil sie erkennen, dass der Herr mit uns ist und nur er kann wirklich Menschen dienen. Paulus sagt, vom ersten Tag, da ich nach Asien kam, und dann sagt er, die ganze Zeit mit euch gewesen bin. Paulus sagt, ich war vom ersten Tag an so und dann die ganze Zeit. Wir sehen Beständigkeit im Vorbild, im Dienst des Paulus. Also sein Jesus-Freak, ein Jesus-Freak in der Familie, in der Arbeit, in der Gemeinde, sei bekannt als jemand, der dem Herrn liebt, der radikal ist für Jesus. Paulus sagt, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. So wichtig. Alles, was wir tun, tun wir dem Herrn. Und das ist wirklich das Einzige, wofür wir belohnt werden. Wenn wir es für den Herrn tun, wenn wir Dinge tun, dass wir von den Menschen gesehen werden, oder sagt Jesus, du hast deinen Lohn schon erhalten. Das ist das Einzige, was zählt für die Ewigkeit, was wir für ihn getan haben. Es ist wirklich der Schlüssel. Das ist die einzige Art, wie wir bestehen können im Dienst, wenn wir dem Herrn dienen und nicht Menschen dienen. Wenn wir Menschen dienen, werden wir frustriert und verbittert enden. Wenn du dienst und wenn du Menschen liebst und dann kommt keine Reaktion oder es wird nicht erwidert, du wirst nicht verstanden, kein Dank. Manche Menschen mögen dich vielleicht nicht. Die Menschen sind gemein. Und wir wissen das, wir sind selbst auch gemein. Jeder Mensch wird dich früher oder später mal enttäuschen. Jeder Mensch. Es gibt nur einen einzigen, der dich nie enttäuschen wird, und das ist der Herr. Und er ist wirklich der Einzige, der groß genug ist, der Einzige, der es wert ist, dass wir ihm dienen. Auch wenn Menschen uns ablehnen oder auch wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Er ist der Einzige, der uns motivieren kann letztendlich, der uns heilen kann, der uns zurüsten kann. Wenn wir Menschen dienen, um menschlicher Liebe wegen. Ich diene dir, ich liebe dich, damit ich zurückkriege. Dass ich Anerkennung kriege oder irgendein Bedürfnis erfüllt bekomme. Oder wenn ich Menschen diene, weil ich einfach Menschen liebe. Wenn das meine Motivation ist, auch dann werde ich ausbrennen. Ist nicht groß genug. Sind wir wie jemand, der aus einer Pütze schöpft. Aber wenn die Liebe zum Herrn unsere Motivation ist, wegen dem, was er für mich getan hat, dass er für mich gestorben ist, weil er mich so sehr liebt, dann wäre ich fähig zu sein, weiterzugehen und beständig weiterzugehen wie der Paulus. Weil seine Liebe ist ewig und seine Ressourcen sind unendlich. Ströme lebendigen Wassers. In Jesaja 40 sagt der Herr, hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehr oder die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. So wichtig für unseren Dienst. Und wirklich, ich möchte, wenn wir über Dienst reden, nicht das Engsehen, der Dienst in der Gemeinde. Wirklich der Dienst in der Familie. Dem Ehepartner. Später mal, wenn Kinder da sind, den Kindern. Den Dienst am Arbeitsplatz. Was ihr auch tut, sagt Kolosser 3, arbeitet vom Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Wo immer du dienst, dien dem Herrn und nicht dem Menschen. Das ist die einzige Art, wie wir bestehen können im Dienst. Wie hat Paulus gedient? Er sagt, und dem Herrn diente mit aller Demut. Paulus hat in Demut gedient, er war nicht stolz. Und Paulus war ein sehr gebildeter Mann. Ein sehr begabter Mann. Er hätte genug gehabt, worauf er stolz sein hätte können. Manchmal sehen wir Menschen, die mit Stolz dienen. Und es stinkt. Und die Leute können das sehen und die Leute können das merken. Und wirklich all deine Gaben, all deine Talente, du hast es nicht verdient. Es ist ein Geschenk vom Herrn. Es hat wirklich nichts mit dir zu tun, wenn du singen kannst oder musizieren kannst oder handwerklich gut bist, dich mit Computern auskennst oder geistliche Gaben hast, es hat nichts mit dir zu tun. Überhaupt nichts, es ist nur die Gnade des Herrn. Und nichts wird uns schneller vom Dienst disqualifizieren als Stolz. Das ist ein weiterer Schlüssel. Wir müssen das wirklich begreifen, dass ich nichts bin und der Herr alles ist. Paulus schreibt den Korinthern, bläht euch nicht auf, einer gegen den anderen. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Und an die Römer schreibt er, denn ich sage durch die Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebühren, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselben Tätigkeiten haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Und Paulus sagt, wie dem 1. Korinther, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Das ist alles die Gnade Gottes. Er ist alles, ich bin nichts. Es gibt keinen Platz, stolz zu sein. Auf mich zu schauen, auf mich zu vertrauen. Und ich muss auf ihn schauen. Alles von ihm erwarten auch. Und alles zu seiner Ehre tun. Und das gilt wieder in allen Bereichen, wo wir dienen. In der Gemeinde, in der Familie, am Arbeitsplatz, aneinander. Wir können in der Gemeinde demütig sein und dann nach Hause gehen und sagen, ach, ich bin der Held, dien mir, ich bin es wert oder so. Und Paulus hat gedient in Demut. Es ist wichtig. Das ist das Zweite. Und dem Herrn diente mit aller Demut und unter Tränen. Wenn wir Gott dienen, wenn wir anderen Menschen dienen für Gott, dann wird es Tränen geben. Du wirst weinen über deine eigenen Fehler, wo du Menschen verletzt hast und Gott Unehre bringst, wo du wirst verletzt werden von Menschen, denen du dienst, die du liebst. Du wirst viel Leid sehen, wodurch Menschen durchgehen. Und letztendlich wird es Menschen geben, denen du im Wort Gottes zeigst, was Gott für sie hat, was sie tun sollen. Und sie drehen sich um und gehen gerade die andere Richtung und du weißt, sie werden sich wehtun. Ich habe erst letzte Woche ein Gespräch mit einem jungen Mann gehabt. Tu trotzdem, was er will. Und ich weiß, er wird sich wehtun. Und das ist schwierig. Paulus hat ein weiches Herz, er hat mit den Leuten geweint. Also der Dienst ist eine große Freude, dem Herrn zu dienen. Aber es ist auch Leid und Tränen involviert. Und wir alle wissen das. Was ist das Dritte? Er sagt, ich habe gedient mit aller Demut und unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren. Wenn du einer bist, der dem Herrn dient, der dem Herrn hingegeben ist, dann bist du an einer exponierten Stelle. Dann bist du ein beliebtes Angriffsziel für den Feind. Und du wirst angegriffen werden, noch zusätzlich zu dem Ringen, was du sowieso mit deinem Fleisch hast. Und spezifisch spricht Paulus hier von Nachstellungen der Juden. Du wirst angefeindet werden von anderen Menschen, die du erreichen willst, denen du dienen willst, die du liebst. Wenn du das Wort Gottes hineinsprichst in eine Situation vielleicht, in der Gemeinde oder der Familie oder am Arbeitsplatz. Oder wenn du Entscheidungen triffst, deine Motivation ist Liebe, aber die Leute nehmen das nicht freudig auf. Und es ist gut, wenn wir das sehen, wenn wir das wissen. Es gibt verschiedene Jahreszeiten im Dienst. Verschiedene Zeiten in unserem Dienst, in unserem Leben für den Herrn. Und unser Leben für den Herrn ist der Dienst für den Herrn. Es gibt den Frühling, wo der Herr Neues tut, wo Begeisterung da ist, wo Freude da ist, volle Energie, stille Zeit ist fruchtbar, neue Offenbarung. Und dann kommt der Sommer, die Sonne scheint und es geht alles glatt dahin, eine Zeit des Wachstums. Und dann kommt der Herbst, Zeit des Erntens. Und das ist begeisternd, wenn wir Frucht sehen in unserem Leben, die Gott in unserem Leben bringt, oder Frucht aus unserem Dienst sehen. Aber dann am Ende vom Herbst fangen die Blätter abzufallen und der Herr sagt, hier gibt es ein paar faule Blätter, die weg müssen von dir. Und dann kommt der Winter. Der Winter ist kahl. Dinge stagnieren, es ist trocken, es ist die Zeit der Tränen. Es ist kalt in deinem Herzen, du spürst den Herrn nicht, keine Gefühle für Gott, keine Offenbarung von Gott, du hast den Eindruck, du hörst den Herrn nicht. Und es hilft, wenn wir wissen, dass es normal ist. Wir brauchen keine Panik bekommen. Wir alle gehen durch diese verschiedenen Zeiten. Der Winter ist die Zeit, wo wir im Glauben und nicht im Schauen wandeln. Ist die Zeit, wo Gott uns das lernen will. Im Glauben zu leben. Und nicht im Schauen oder nach unseren Gefühlen zu leben. Und diese Winterzeit oder diese Wüstenzeit ist wirklich die einzige Zeit, wo ich in einem gewissen Sinn Gott was geben kann, ohne was zurückzubekommen. In Wirklichkeit segnet uns Gott natürlich immer. Und auch diese Trockenzeit ist ein Segen vom Herrn. Aber wir sehen es in der Situation nicht. Wir spüren es nicht. Aber in den Sommerzeiten wäre ich spürbar und erfahrbar gesegnet vom Herrn. Ich fühle ihn, der Herr tut wunderbare Dinge in meinem Leben und ich tue Dinge, die ich mag, wo ich gesegnet bin und ich preise den Herrn und danke ihm, Herr, du bist so gut, ich danke dir für das, was du in meinem Leben tust. Und wenn ich den Herrn anbete, wäre ich noch mehr gesegnet und ich kriege so viel mehr, als ich wirklich dem Herrn gebe. Aber im Winter ist die einzige Zeit, wo ich ihn preisen kann, wo ich bis zu einem gewissen Grad ihm geben kann, ohne was zurückzubekommen. Erstmals, wo ich emotional nichts zurückkriege, wo ich ihn preise, ohne ihn zu spüren. Wir kennen die Zeiten, wo wir in der Anbetung sind und wir denken uns, was ist faul mit dem Lobpreisteam? Dann in der Bibelstunde, hey, was redet er heute wieder? Es ist trocken, ich kriege nichts raus. Und dann kann ich den Herrn anbeten im Vertrauen, im Glauben, ihn anzubeten, ohne was zurückzubekommen, ohne ihn zu spüren. Und wenn du in so einer Winterzeit bist, dann opfer die Zeit echt dem Herrn. Und nutze es als Gelegenheit, dem Herrn endlich was zu geben, ohne zurückzubekommen. Und das ist was sehr Kostbares für den Herrn. Wir sind im Vers 19. Wir rasen heute wieder mal durch die Bibel. Vers 20. Wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Da ich sowohl Juden als Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeuge. Ich mag das im Vers 21. Paulus hat öffentlich gelehrt, wir erinnern uns, in der Schule des Tyrannus, 5 Stunden am Tag in der Mittagspause und dann hat er noch zusätzlich die Leute gelehrt am Abend in den Häusern. Und ich mag im Vers 21, wo er sagt, da ich sowohl Juden als Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus bezeugte. Er sagt nicht, ich habe ihnen die Buße von den Sünden oder von den Götzen bezeugt. Ich mag das. Die Buße zu Gott. Buße ist nicht nur abwenden von was, sondern hinwenden zu etwas. Und ich mag das, dass der Paulus hier sagt, der Fokus sind nicht unsere Sünden, sondern der Fokus ist Gott. Wir tun Buße zu Gott. Gott ist so gut, er ist so gnädig. Und es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr treibt. Und wir können unser Leben neu ausrichten, umkehren von den Falschen und hinwenden zu Gott. Vertrauen auf Jesus. Ich sage, ich habe erkannt, Herr, dass ich mich nicht selber erlösen kann. Und ich will nicht länger auf mich vertrauen, ich vertraue jetzt auf dich, auf dein Werk am Kreuz für mich, dass du den Preis bezahlt hast. Und ich folge dir nach. Für uns als Christen ein gutes Prinzip, nicht nur abwenden von unseren Sünden, sondern hinwenden zu dem, was richtig ist. Kolosserbrief spricht davon, vom Ablegen des alten Menschen und Anziehen des neuen Menschen. Es ist ein Ablegen und es ist ein Anziehen. Falschen Angewohnheiten, falschen Verhaltensweisen durch neue, richtige ersetzen. Und wir können das nicht im Vertrauen auf unsere eigene Kraft. Er hat ihnen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt. Ja. Vertrauen auf Jesus, auf den Heiligen Geist. Schau auf Gott. Das ist wirklich der Weg, wie wir unser Fleisch bezwingen können. Der einzige Weg. Nicht so sehr, dass wir drauf fixiert sind und damit ringen, mit unseren eigenen Schwachheiten. Sondern, dass ich in die Gegenwart des Herrn komme und ihn betrachte. Anschaue, was er für mich getan hat. Sehe, wie sehr er mich liebt und mich in ihn verlieben. Wenn ich in ihn verliebt bin, dann verliere ich den Appetit auf das fleischliche oder das weltliche Zeug ganz automatisch. Das Frustrierendste für mich ist, mich selbst anzuschauen. Und ich kann da sitzen und sagen, ah, jetzt habe ich schon wieder das gemacht oder ach, Mist, jetzt denke ich schon wieder das. Und ich, Herr, ich will das nicht denken und ach, Herr, verzeih mir und ich denke das schon wieder, Herr, und mit mir selbst ringen. Und das funktioniert nicht. Wir wissen das. Stellt euch mal alle nicht einen rosa Elefanten vor. Ich meine wirklich, stellt euch bitte keinen rosa Elefanten vor. Nicht vorstellen, okay, den rosa Elefanten. An was denkt ihr gerade?
Welche Farben?
Rosa? Doesn't matter. An was denkt ihr gerade? An den rosa Elefanten. Stellt euch vor einen Palmenstrand und blauen Himmel. Denkt ihr noch an den rosa Elefanten? So ist es, wenn wir kämpfen mit unseren Gedanken. Sondern wir auf uns selber schauen, mit uns selber ringen, kommen wir wenig weiter. Geh raus, mach einen Spaziergang mit dem Herrn. Lies in seinem Wort, feier Abendmahl, denk an ihn, was er für dich getan hat. Wie sehr er dich liebt. Mose hat die Erfahrung gemacht. Erinnert euch, er war 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg Sinai, wo er das Gesetz empfangen hat. Und das heißt, er hat 40 Tage und 40 Nächte lang nichts gegessen. Und es war nicht deswegen, dass Mose gesagt hat, ich will fasten, 40 Tage und 40 Nächte. Er hat einfach vergessen. Er war so voll von der Gegenwart des Herrn, so voll von dem Herrn, hat einfach vergessen zu essen. Und das hat ihn verändert. Er ist zurückgekommen und sein Gesicht hat gestrahlt. Und das ist die Art, wie wir verändert werden. Wenn wir auf den Herrn schauen, in Beziehung mit dem Herrn. Wir sind nicht losgelöst von ihm, sondern in Verbindung mit ihm. Christsein ist Beziehung mit dem Herrn. Nicht irgendwo das Ringen nach abstrakten Idealen oder sowas. Sondern wir müssen auf Jesus schauen. Das wird uns verändern. Vers 22. Und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Der Geist warnt ihm, Paulus, von Stadt zu Stadt. Sagt ihm, du wirst leiden müssen in Jerusalem. Es warten Gefangenschaft und Drangsale auf dich. Paulus hatte so eine Last auf dem Herzen für die Juden. Und er war gerade unterwegs, hat gesammelt für die Geschwister in Jerusalem. Und er war überzeugt, dass der Herr will, dass er nach Jerusalem geht. Aber von Stadt zu Stadt sagt der Heilige Geist zu ihm, durch Prophetie nehme ich an, sagt, du wirst gebunden werden und du wirst leiden müssen, Drangsale erleiden. Oh. Wärst du gegangen an Paulus deiner Stelle? Wäre ich gegangen? Sind wir bereit, für den Herrn zu leiden und Schwierigkeiten auf uns zu nehmen? Es ist uns was kostet, ihm nachzufolgen. Und dieser nächste Vers, der Vers 24, hat mich echt berührt, wie ich den vorgestern zum ersten Mal gelesen habe. Ich habe echt geweint vor dem Herrn. Wo Paulus sagt, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe. das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Herr, schenk uns so ein Herz für ihn. Paulus sagt später, ich bin nicht nur bereit, gefesselt zu werden, sondern auch zu sterben für Jesus. Sagt mir, ist es egal, was sie mit mir machen. Das Einzige, was für mich zählt, das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass ich Jesus treu bin. Bis zum Ende. Und dass ich diesen Dienst, diesen Ruf erfülle, den er mir gegeben hat. Das ist eine Hingabe. Ich bin beeindruckt von dem Paulus. Sagt später, das Leben ist für mich Christus. Eine Person, Christus. Und das Sterben ist für mich Gewinn. Sagt, ich bin mit Christus gestorben, als ich mich bekehrt habe. Bin ich mit ihm gestorben. Und bin auferweckt worden zu neuem Leben. Gemeinsam mit ihm. Und er sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Mein Leben gehört nicht mir. Jesus hat mich freigekauft. Und jetzt lebe ich für ihn und ich gebe alles. Ich bin gewillt, alles zu leiden, wenn ich nur meine Berufung erfülle. Welchen Dienst, welchen Ruf hat der Herr dir gegeben? In der Familie, in der Arbeit, wieder mit den Geschwistern. Wir sind alle berufen, einander zu lieben und Zeugen zu sein für ihn. Wir können alle, wie der Paulus hier schreibt, das Evangelium der Gnade Gottes bezeugen. Gute Nachricht, Gott ist so gnädig. Ja, ich bin ein totaler Sünder und ich bin unvollkommen. Aber trotzdem liebt mich Gott. Und er hat mich erlöst. Und ohne, dass ich es verdient habe. Und noch viel mehr, hat mir vergeben und hat mich berufen. Er will mich gebrauchen. Unglaublich. Und er verändert mich. Und wenn irgendwas Gutes aus meinem Leben hervorkommt, dann ist das nur wegen ihm. Nur wegen Gnade. Dass wir hier sitzen, ist Gnade. Einfach Gnade. Und wir können Zeugen sein für andere von der Gnade Jesu in unserem Leben. Die Leute uns anschauen und sagen, Mann, das ist nur die Gnade Gottes, dass der da sitzt. Und wir können das anderen erzählen und sagen, Gott hat dieselbe Gnade für dich. Gott liebt dich. Gott ist für dich gestorben. Gott hat dir vergeben. Die vergangenen Sünden, die gegenwärtigen und die zukünftigen Sünden. Er hat dafür bezahlt. Und da ist eine Freude da. So eine Freude, wenn wir Menschen das zusprechen können. Und ich kann euch das heute zusprechen. Der Herr liebt dich. Und dir ist vergeben. Du bist rein und heilig vor ihm. Es ist eine Freude, wenn wir das zusprechen können. Und weil Gott uns so geliebt hat und weil er uns auch immer so liebt und weil er so viel für uns gegeben hat, ist er es wert, dass ich auch alles für ihn gebe. Das ist unsere Motivation für unseren Dienst. Paulus sagt, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Oh Mann, ist das unsere Einstellung? Weiterer Schlüssel für effektiven Dienst. Es achtet dein Leben nicht der Rede wert. Stirb dir selbst, so wie es Jesus gesagt hat. Das ist übrigens auch der Schlüssel für ein glückliches Leben. Kleines Geheimnis, Glück oder Freude kann man nicht erhalten, indem man es direkt verfolgt. Wir sehen Menschen überall um uns herum, die versuchen, dem Glück nachzurennen. Größeres Haus, noch ein Auto, mehr Geld, der nächste Urlaub. Und wenn ich das habe, dann werde ich glücklich sein. Oder, weiß nicht, wenn ich verheiratet bin, oder wenn ich nicht verheiratet wäre, dann wäre ich glücklich, oder? Aber Glück ist ein Nebenprodukt. wir erhalten Glück nicht, wenn wir es direkt verfolgen, sondern es ist ein Nebenprodukt, wenn ich mir selbst sterbe und ich Jesus diene. Wir sehen das in Paulus. Er schreibt aus dem Gefängnis an die Philipper. Und ich glaube, mindestens 15 Mal spricht er von Freude euch und Freude. Und das sitzt dieser Typ im Gefängnis, weiß nicht, was mit ihm passiert, und hat diese Freude im Herrn. Wie geht es? Wenn ich für mich selbst lebe, werde ich frustriert sein und unglücklich und deprimiert. Der Weg zum Glück ist, vergiss dich selbst, stirb dir selbst. Paulus sagt, es ist mir egal. Mein Leben ist mir echt egal, sagt der Paulus, das ist mir nicht lieb. Ich lebe nicht für mich selbst. Es ist mir egal, was mit mir passiert. Ich mache mir keine Sorgen um mich. Ich bin nicht interessiert in mich. Er sagt, ich laufe den Lauf und ich sehe bereits die Ziellinie. Ja, und das bringt mir Freude, Jesus zu dienen. Und ich darf das Evangelium der Gnade Gottes bezeugen. Das ist ein weiterer Schlüssel in unserem Dienst. Betone die Gnade Gottes in deinem Dienst. Erzähl den Menschen, denen du dienst, wie sehr Gott sie liebt, wie sehr er für sie getan hat. Deinem Ehepartner, der neben dir sitzt in der Gemeinde, am Arbeitsplatz. Wie gnädig Gott ist, wie viel er für ihn getan hat, wie sehr er ihn liebt, wie groß seine Gnade ist. Sag Menschen, Gott hat dir vergeben. Du bist angenommen von ihm. Tun die Gnade Gottes, nicht Gesetzlichkeit, was du tun musst, um dir Annahme von Gott zu verdienen. Gnade Gottes ist das, was uns befreit, das, was uns verändert. Das, was unsere Liebe zu Jesus wachsen lässt. Und nur das verändert uns wirklich. Von innen heraus. Wir wissen das aus eigener Erfahrung. Es ist die Gnade Gottes, es ist die Güte Gottes, die uns verändert. Und wirklich in deinem Dienst, betone die Gnade Gottes und sei auch ein Mann oder sei eine Frau, die gnädig ist. Und du wirst sehen, wie Menschen um dich herum wachsen. Es ist immer ein gutes Kennzeichen, wenn die Leute um mich nicht wachsen, dann ist was faul mit mir. Vielleicht muss ich mehr auf Jesus schauen, mich mehr verändern lassen von ihm. Und in seiner Gnade, aus seiner Gnade leben. Vers 25, und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich habe nichts zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Paulus sagt, ich bin unschuldig, wenn irgendjemand verloren geht. Ich habe alles verkündigt, was Gott uns sagt. Und wenn mich niemand stoppt, werde ich durch die ganze Bibel gehen. Und dann von vorne anfangen. Das ist der Grund, warum wir durch die ganze Bibel lernen. Wir wollen den ganzen Ratschluss, alles, was Gott für uns hat. Und du in deinem Dienst, in deiner Familie, lest gemeinsam in der Bibel, durch die ganze Bibel durch. Und man teilt miteinander, was der Herr zu eurem Herzen spricht. Was für ein Vorbild der Paulus für uns ist. Und was für wichtige Lektionen für den Dienst, für jeden von uns. Wir alle sind Diener des Herrn. Wir können so viel lernen von seinem Vorbild. Erstens, oute dich vom Tag 1 als Jesus-Freak. Und dann zweitens, sei beständig in deinem Dienst und in deiner Nachfolge. Dritter Punkt ist ganz wichtig, dien dem Herrn, nicht den Menschen. Was immer du tust, tust dem Herrn. In der Familie, am Arbeitsplatz, mit den Geschwistern, fang nicht an, Menschen zu dienen. dienen dem Herrn. Vierte Punkt, dienen in Demut. Seid ihr bewusst, ich bin nichts, aber Jesus ist alles. Fünftens, erwarte Herzeleid, rechne damit, dass es Tränen geben wird und habe ein weiches Herz vor dem Herrn. Sechster Punkt, lehre Menschen, sich auf Gott auszurichten. Nicht auf sich selbst, nicht auf eigene Schwachheiten, sondern bring Menschen in Verbindung mit Gott. Das ist, was Menschen sehen müssen. Menschen brauchen Jesus, nicht mich. Siebter Punkt, auch ein ganz wichtiger Schlüssel, stirb dir selbst und lebe für Jesus. Achter Punkt, betone die Gnade Gottes in deinem Dienst. Und der neunte Punkt, halt nichts zurück, was nützlich ist. Setz die Menschen, die um dich sind, den Menschen, denen du dienst, setz sie dem ganzen Ratschluss Gottes aus. Nächste Woche werden wir sehen, die Anweisungen, die Paulus den Pastoren gibt. Ich hoffe, wir können da noch viel mehr lernen für unseren Dienst, für den Herrn. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für die Schriftstelle heute. Und Herr, wenn ich ehrlich bin, die Schriftstelle ist total überführend. Was für ein Vorbild uns der Paulus ist. Und ich danke dir, Herr, dass wir diese Vorbilder haben. Und Herr, wir erkennen, wie wenig wir daran herankommen, Herr, und wie viel wir noch wachsen können in diesen Dingen. In unserem Dienst für dich, Herr Jesus. Ich bitte dich, Herr, dass du das wirkst in unserem Herzen. Herr, ich glaube, wir können alle sagen, wir wollen dir dienen. Wir wollen Frucht bringen für dich, Jesus. Aber Herr, wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. So bitte ich dich, Herr, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist und dass du das Werk durch uns vollbringst, Herr. Ich bitte dich, Herr, zieh uns alle in deine Gegenwart. Lass uns so wie den Mose so eingenommen sein von dir, dass wir alles andere vergessen. Am meisten, Herr, dass wir uns selbst vergessen. Danke, Herr, nochmals für deine Geduld in unserem Leben. Für deine Gnade, Herr, für deine beständige Liebe. Und ich bitte dich für jeden, der hier ist, fülle ihn mit deinem Heiligen Geist und rüst ihn zu, dein Diener zu sein. Lass uns wachsen, Herr, näher zu dir und lass uns wachsen in unserem Dienst an anderen Menschen. Herr, lass uns unsere Berufung erfüllen, wie der Paulus es gebetet hat. Und ich danke dir, dass du mit uns bist. Es ist nicht wir sind, sondern du, Herr. Wir sind nichts, du bist alles. So wollen wir dir vertrauen, Herr, dass du uns änderst, dass du Frucht bringst. Dass du uns gebrauchst, Herr. Wir wollen uns dir hingeben und verfügbar sein für dich, Herr. Für alles andere dir vertrauen, Herr Jesus. In Jesu Namen.